Sie jetzt mit ihm vor?« »Keine Ahnung«, sagte Feucht. »Kannst du mal einen Zahn zulegen? In 10 Minuten fängt meine Pause an.« Der Wärter bockte sich vor.
»Nur aus diesem Grund, mein Freund, werde ich die Sache überprüfen. Nur ein Mann als Eskorte? Schließlich kann man gar nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr?«
»Nun gut«, dachte Feucht. »Alles lief nach Plan. Er wird die nächsten 10 Minuten bei einer netten Tasse Tee verbringen, nur um mir eine Lektion zu erteilen, dann 5 Minuten brauchen, um festzustellen, dass die Klacker nicht funktionieren, ungefähr 1 Sekunde, um zu entscheiden, dass er mächtig Ärger bekommt, wenn er in einer Nacht wie dieser nach dem Fehler sucht, 1 weitere Sekunde, um zu überlegen, dass das Papier in Ordnung ist, dass er das Wasserzeichen überprüft hat und dass das die Hauptsache ist. Insgesamt also circa 20 Minuten. Natürlich konnte er sich auch irren. Es konnte sonst was dazwischen kommen. Ballister trommelte vielleicht gerade einige seiner Kollegen zusammen, oder er schickte jemanden durch den Hinterausgang, um nach einem richtigen Polizisten zu suchen. Die Zukunft war ungewiss. In wenigen Sekunden konnte er entlarvt werden. Besser ließ es sich nicht machen. Ballister dehnte die Angelegenheit auf 22 Minuten aus. Langsame Schritte näherten sich, dann tauchte Janken auf, unter dem Gewicht der Ketten wankend, während Ballister ihn immer wieder mit seinem Knüppel antrieb. Dem kleinen Mann war es nicht möglich, schneller zu gehen, aber er wurde trotzdem angetrieben.
»Ich glaube, die Fesseln brauche ich nicht«, sagte Feucht.
»Du bekommst sie auch gar nicht«, sagte der Wärter. »Und zwar, weil ihr Mistkerle sie nie zurückbringt.«
»Na gut«, sagte Feucht, »bringen wir es hinter uns. Hier draußen ist es arschkalt.« Ballister grunzte. Er war kein glücklicher Mensch. Er bückte sich, schloss die Fußfesseln auf und erhob sich wieder, wobei er erneut eine Hand auf die Schulter des Mannes legte. Dann streckte er die andere Hand vor, in der er ein Klemmbrett hielt.
»Unterschreiben«, befahl er.
Feucht gehorchte. Dann kam der magische Moment. Deswegen war der Papierkram so wichtig in dieser schmutzigen Welt der Gefängniswärter und verhinderten Folterknechte, weil es immer nur um das Habeas Corpus ging. Wessen Hand hielt die Kette? Wer war für diesen Corpus verantwortlich? Feucht hatte die Prozedur schon einmal durchgemacht, und zwar als betreffender Corpus, und kannte sich damit aus. Der Gefangene bewegte sich auf einer Spur aus Formularen. Falls er irgendwann ohne Kopf gefunden wurde, würde die letzte Person, die für ihn unterschrieben hatte, als er den Hut noch nicht auf dem Hals tragen musste, ein paar ernsthafte Fragen beantworten müssen. Ballister stieß den Gefangenen zu Feucht und bellte die altehrwürdige Formel:
»Für dich, Herr! Habe Arschkorbschuss!«
Feucht gab ihm das Klemmbrett zurück und legte die freie Hand auf Ulrichs andere Schulter.
»Von dir, Herr«, erwiderte er, »ich hab seinen Arsch!«
Ballister brummte und zog seine Hand zurück. Die Übergabe war vollzogen. Das Gesetz war befolgt worden. Der Ehre war Genüge getan und Ulrich Janken blickte traurig zu Feucht auf, versetzte ihm einen kräftigen Tritt in den Unterleib und flitzte wie ein Hase über die Straße davon. Während Feucht sich vor Schmerzen krümmte, war das Einzige, was aus der Außenwelt zu ihm vordrang, Ballisters brüllendes Gelächter und sein Ruf:
»Jetzt ist er dein Vogel, mein Herr! Jetzt habest du ihn!«
Feucht hatte es geschafft, wieder normal zu gehen, als er zu dem kleinen Zimmer zurückkehrte, das er von Ich-weiß-nicht-Jack gemietet hatte. Er zwängte sich in den goldenen Anzug, rieb die Rüstung trocken, stopfte sie in den Beutel, trat auf die Straße hinaus und eilte zurück zur Bank. Es war schwieriger, wieder hineinzukommen, als nach draußen zu gelangen. Die Wachen wurden zu dem gleichen Zeitpunkt abgelöst, zu dem das Personal Feierabend machte. Und im allgemeinen Getümmel war Feucht mit dem schäbigen grauen Anzug, den er immer dann trug, wenn er nicht mehr Feucht von Lippwig, sondern der unauffälligste Mensch der Welt sein wollte, ungefragt hinausspaziert. Eigentlich war die Sache völlig klar. Die Leute von der Nachtwache fingen an zu bewachen, wenn alle nach Hause gegangen waren. Also waren Personen, die nach Hause gingen, kein Problem. Oder wenn doch, dann nicht ihrs. Der Wachmann, der schließlich nachsehen kam, wer sich bemühte, die Eingangstür aufzuschließen, machte ihm leichte Schwierigkeiten, bis ein zweiter Wachmann, der zumindest über eine bescheidene Intelligenz verfügte, darauf hinwies, dass es völlig in Ordnung war, wenn der Bankdirektor um Mitternacht in seine Bank wollte.
»Er ist immerhin unser Chef, nicht wahr? Liest du keine Zeitung? Siehst du nicht den goldenen Anzug? Außerdem hat er einen Schlüssel. Und warum sollte es ein Problem sein, wenn er einen großen, vollgestopften Beutel dabei hat? Immerhin kommt er damit herein, richtig? Wenn er damit hinausgehen würde, wäre das vielleicht etwas anderes. Haha, nur ein kleiner Scherz, Herr. Entschuldigung, war nicht böse gemeint, Herr.«
Es war erstaunlich, was man alles tun konnte, wenn man nur die Nerven hatte, es zu probieren, dachte Feucht, als er den Männern eine gute Nacht wünschte. Zum Beispiel hatte er so eifrig mit dem Schlüssel im Schloss herumhantiert, weil es ein Schlüssel vom Postamt war. Für die Bank hatte er noch gar keinen. Selbst die Rüstung in den Spind zurückzulegen war kein Problem. Die Wachen gingen ihre festen Runden, und das Gebäude war groß und nicht sehr gut beleuchtet. Der Umkleideraum war leer und wurde mehrere Stunden am Stück nicht bewacht. In seiner neuen Suite brannte noch eine Lampe. Herr Quengler schnarchte auf dem Rücken liegend mitten in seinem Ablagekorb. Eine Nachtlampe brannte neben der Schlafzimmertür. Eigentlich waren es sogar zwei Lichter, und zwar die roten, glühenden Augen von Gladys.
»Möchtest du, dass ich dir ein Sandwich mache, Herr Lipwig?«
»Nein, vielen Dank, Gladys.«
»Es wäre kein Problem. Im Kühlraum sind noch Nieren.«
»Vielen Dank, aber wirklich nicht, Gladys. Ich habe überhaupt keinen Hunger«, sagte Feucht und schloss vorsichtig die Tür. Er legte sich aufs Bett. Hier oben schien es, als wäre es im Gebäude völlig still. Er hatte sich an sein Bett im Postamt gewöhnt, in dem immer Geräusche aus dem Hof zu hören waren. Aber es war nicht die Stille, die ihn wach hielt. Er starrte zur Decke hinauf und dachte, zu blöd, wirklich zu blöd. In einigen Stunden wurden die Wärter im Kittchen abgelöst. Sie würden sich nicht allzu sehr darüber wundern, dass Eurich fehlte, bis der Henker auftauchte. Dann würde eine gewisse Hektik ausbrechen, während man entschied, wer zum Palast ging, um sich zu erkundigen, ob vielleicht die Möglichkeit bestand, noch heute Vormittag den Gefangenen zu hängen. Der Mann wäre längst über alle Berge, und nicht einmal ein Werwolf würde ihn in einer nassen und windigen Nacht wie dieser verfolgen können. Feucht konnte man nichts anhängen. Aber im kalten, feuchten Licht der tiefen Nacht um 2 Uhr früh konnte er sich vorstellen, wie der verdammte Kommandeur Mumm über die Sache nachgrübelte und sie in seinem Dickkopf hin und her wälzte. Feucht blinzelte. Wohin würde der kleine Mann flüchten? Nach den Angaben der Wache gehörte er keiner Bande an. Er hatte einfach nur seine eigenen Briefmarken gemacht. Wer würde die Mühe auf sich nehmen, Briefmarken im Wert von einem halben Cent zu fälschen?